Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem Update. Es gibt weitere Entlassungen bei WWE und es sind einige Hochkaräter dabei und vor allem mehren sich auch die Gerüchte, dass WWE zum Verkauf stehen könnte alsbald. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Heute mal wieder on cam für die, die uns vielleicht am Bild sehen können. Ja, krasse Entlassungswelle mal wieder. Und da sieht doch wirklich einiges aus, danach aus, dass die WWE wirklich möglicherweise sich auf den Verkauf vorbereiten könnte.
Genau, starten wir hier gleich durch. Das wird ein kurzer Podcast, es wird ein Update-Podcast, aber wir haben uns gedacht, da ist so viel passiert und wir haben auch an der Diskussion bei uns auf dem Discord-Channel gemerkt, da ist Redebedarf und es wurde auch häufig gefragt, könnt ihr dazu was machen? Macht ihr es erst im Wochenend-Podcast? Nein, wir machen es so schnell wie möglich. Die Nachrichten sind ja am Mittwochabend gegen 6 Uhr, 6, halb 7 sind die ja losgetreten worden. Erstmal hat Fightful darüber berichtet, kurze Zeit später gab es die Bestätigung durch WWE persönlich, wer da entlassen worden ist. Und das waren ja durchaus bekannte Namen. Fangen wir vielleicht mal unten an in der Rangliste, sage ich einfach mal. Wir haben Santana Garrett und Lana, die entlassen worden sind, ebenso wie Ruby Riott, also drei Frauen, die hier ihre Segel streichen durften. Und bei den Männern waren es Buddy Murphy, Aleister Black und Braun Strowman. Und Shaggy, gerade bei den Namen Aleister Black und Braun Strowman, da haben doch bei ganz vielen Zuschauern, Kritikern und auch ja Fans einfach die Alarmglocken geschrillt. Oder gerade Braun Strowman. Ich meine, der stand noch kürzlich im Main Event und Aleister Black ist letztens noch wieder zurückgekommen mit neuem Gimmick. Also, was ist denn da passiert?
Ja, zumindest leicht veränderten Gimmick. Der war aber sowieso auch nicht glücklich. Interessant ist übrigens, dass du Lana vom Standing unter Aleister Black stellst. Ich weiß nicht, ob es bei der WWE auch so war, dass man Lana und im Standing unter Aleister Black hat. Ich glaube, da war es eher umgekehrt auch so ein bisschen gefühlt, weil den Aleister hat man ja auch nicht so sonderlich gut eingesetzt. Ja, sagen wir mal so, das ist schon überraschend gewesen. Gerade für mich der überraschendste Name auf jeden Fall Braun Strowman einfach, weil du es gesagt hast. Der stand vor kurzem noch im Main Event. Das ist jemand, so ein Big Man, auf den die WWE ja auch total gesetzt hat. Die mögen den ja auch. Man hat ihn nicht immer dann genau gepusht, als es vielleicht passend gewesen wäre, gerade als er seine Hochphase hat, als er so over war. Da wäre vielleicht ein Moment gewesen, ihn wirklich zum richtigen Superstar aufzubauen. Danach, die Geschichten waren jetzt nicht immer so cool, auch gerade seine Zeit als Champ war auch jetzt nicht die beste letzten Endes. Aber das war ein großer Name, den du, wie auch die WWE ja vor kurzem erst gemacht hat, jederzeit im Main Event Picture einsetzen konntest. Das ist jemand, der ist schon überrascht, weil die WWE hat ja früher, hat sie es zumindest immer mal gemacht, dass sie die großen Namen allen anderen weggekauft hat oder zumindest viele Stars gesigned hat, damit sie nicht woanders unterkommen. Jetzt ist Braun Strowman, jetzt ist Aleister Black, das sind jetzt Leute auf dem freien Markt.
Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Namen in der jüngeren Vergangenheit gehabt, ne? Mit Samoa Joe beispielsweise, der entlassen worden ist. Alexander Wolf, vielleicht nicht der allergrößte Name, aber trotzdem gerade hier in Deutschland natürlich haben da alle Augen drauf geblickt. Das muss man auch ganz klar so hier betonen. Lass hier gerade mal so ein bisschen über den Namen sprechen. Du hast gesagt, Braun Strowman galt ja lange Zeit so ein bisschen als Lieblingskind so ein bisschen von Vince McMahon. Den hat man ja wirklich erstmal als schwarze Schaf der White Family hochgebracht. Der Mann hat sich auch in eine Top-Shape gebracht, gerade in den letzten Monaten extrem abgespeckt, hat hart an sich gearbeitet, war immer ein Faktor irgendwo in den Shows, sei es jetzt in der Storyline mit Shane McMahon oder jetzt zuletzt dann eben auch im Titelgeschehen bei Raw. Und das ist schon eine große Überraschung. Und ich fand es ganz interessant, wenn man sich so die Reaktionen anschaut. Das ist ja auch was gestern dann wirklich dann einmal so die Runde gemacht hat, wie auf die verschiedenen Entlassungen reagiert worden sind. Wir werden gleich noch auf Aleister Black eingehen, weil der in meinen Augen ja am menschlichsten reagiert hat. Und der hat sich auch sehr, sehr schnell zu Wort gemeldet. Und Braun Strowman hat einfach nur geschrieben, was für ein Kapitel in meinem Leben, Dankeschön. Also dieses Dankeschön, das haben wir diverse Male gesehen, auch bei die Murphy hat das sinngemäß geschrieben, war auch jemand, den wir jetzt seit Jahr und Tag nicht mehr gesehen haben, da ist die Storyline auch gedroppt worden. Also, das sind schon große Überraschungen und Mick Foley hat ja auch gesagt, hat auch getwittert, dass ein Braun Strowman sich das quasi aussuchen könnte, wo er antreten würde und das wäre dann eventuell auch AEW, wo die Leute hinterher alle hingehen könnten, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich möchte aber ganz dezidiert jetzt auf Aleister Black eingehen, weil der hat sehr früh, finde ich, schon quasi reagiert. Der hat zum einen seinen Twitter-Namen geändert, wieder auf Tommy End. Er hat dann aber auch noch am Abend selber, wenige Stunden nach der Entlassung, Veranstaltung per Twitch-Stream von seiner Frau, von Selena Vega, Thea Trinidad, hat er da sich auch schon zu Wort gemeldet, Shaggy. Und da sind ja auch einige interessante Details ans Licht gekommen. Unter anderem, dass er eigentlich davon ausgegangen ist, dass er jetzt am Freitag bei SmackDown sein würde und dass er überhaupt nicht damit gerechnet hat, was da passiert ist.
Nee, das hat, glaube ich, auch niemand. Wenn er selbst nicht mal damit gerechnet hatte, wer hätte es dann eigentlich auch schon wissen sollen, außer die Leute, die ihm die Nachricht überbracht haben. Das ist schon eine große Überraschung, weil er ja, wie du es gesagt hast, ich meine, Buddy Murphy auch im kleinen Maße, der hat ja auch vor kurzem, ist er ja kurz wiedergekommen, Mini-Geschichte nochmal mit Seth Rollins gehabt, aber dann auch wieder nicht mehr gesehen. Und Aleister Black, der wurde ja auch über Vignetten in den letzten Wochen auch immer wieder aufgebaut und hat ja auch sein Debüt gehabt mit der Aktion damals gegen Big E in diesem Multiman Intercontinental Match. Und dass man ihn jetzt dann die in der Woche drauf nicht gesehen hat, okay, konnte man vielleicht auf die Kreativlosigkeit der WWE-Writer münzen. Allerdings, dass es jetzt bedeutet, dass er nicht mehr zu sehen war, hat alle überrascht und ihn ganz besonders auch. Er ist ja jetzt auch, sagen wir mal so, nicht gerade unglücklich, glaube ich, dass es jetzt vorbei ist, wenn man ehrlich ist. Aber trotz allem ist es ja ein Ziel für einen Wrestler und er war sehr glücklich, bei der WWE gelandet zu sein. Bei NXT hat er durchgestartet, im Hauptroster kam da leider auch nicht so viel. Also es ist bemerkenswert, dass jetzt ja in dieser Entlassungswelle, in der offiziellen Entlassungswelle, jetzt auch die Partner von Leuten dabei sind, die bei anderen Entlassungswellen schon dabei waren. Das ist vielleicht auch irgendwie ein Zeichen.
Was ich interessant fand an den Aussagen von Aleister Black war, dass er auch die Creative Menschen in Schutz genommen hat. Er hat da wirklich gesagt, das sind talentierte Leute, die arbeiten hart. Er hat ganz klar gesagt, dass das ist nicht deren Schuld. Er hat zwar auch gesagt, dass sein Charakter einen langsamen Tod gestorben ist, aber er hat da auch wirklich dezidiert gesagt, es ist nicht die Schuld vom Creative. Also ich finde ohnehin, dass diese gesamte Geschichte, wir werden gleich noch auf die Damen eingehen, natürlich auch hier an der Stelle, aber ich finde, dass diese gesamte Geschichte klingt nicht so, als wenn das aus kreativen Gründen passiert wäre, aus Wrestling-Gründen, mal so ganz blöd formuliert, sondern ich finde, das klingt alles sehr stark nach einem großen Ganzen, was dahinter steckt und was eher in die wirtschaftliche Richtung geht, dass man hier vielleicht sehr hochdotierte Verträge frühzeitig kündigen möchte, um nicht langfristig noch zu zahlen. Vermutung. Muss man ja auch ganz klar so sagen.
Ja, ich glaube, wobei wirtschaftlich, klar, das stimmt schon. Geld spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber es sind eher, glaube ich, nicht das Geld am Ende, das wirklich das ausgezahlt wird, sondern da sind auch strukturelle Dinge involviert. Gerade wenn man da langfristige Verträge hat und die einfach auch loswerden möchte, ist es, glaube ich, eher nicht das Geld, sondern man will eher aus den Verträgen möglicherweise raus. Das deutet nochmal mehr auf irgendeine Art und Weise eine weitere große strukturelle Veränderung. Also so sieht das zumindest aus in meinen Augen, oder? Ja. Also sprich, wir haben es ja gerade schon gerüchtet, gerade auch in Nick Khan, was der in den letzten Wochen da ja auch wieder da aufgeräumt hat, das kam schon, der kommt schon eher so rüber wie der Aufräumer kurz vor bevor im neuen großen Kapitel möglicherweise. Da wird der beendet irgendwie das alte Kapitel und lässt so ein paar lose Geschichten auslaufen, beziehungsweise cuttet die. Also das sieht schon sehr aus wie jemand, der zum Aufräumen gekommen ist.
Genau, das ist es eben auch. Wir haben eine ganz starke Entwicklung. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung eigentlich. Eigentlich wollte ich das zum Ende hin besprechen, aber ist kein Problem. Wir haben da einen ganz klaren Cut in der Firmenpolitik jetzt gesehen in den letzten Monaten. Das begann unter anderem damit, dass man eben das WWE Network in Richtung Peacock verkauft hat für sehr, 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 sehr viel Geld. Und dass es auch schon in dem Zuge diverse Gerüchte gegeben hat, dass WWE interessiert daran sein könnte, das Unternehmen quasi zu verkaufen, dass die McMahons dazu bereit sind, das zu verkaufen und darüber nachdenken und dass Nick Khan sozusagen ja ein großes Rad in dieser Maschine sein könnte. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie das ablaufen könnte, aber das haben auch gestern schon, gab es da einige Gerüchte für. Nicht nur von CM Punk, der das natürlich auch irgendwo da geschrieben hat, aber auch von Dave Schilling, der ein ehemaliger Writer auch bei WWE ist, der auch getwittert hat. Für mich sieht das so aus, als würde WWE bald zum Verkauf stehen, schreibt er. Und er schreibt auch, you don't cut talent assets on this level unless you are trying to maximize profits for the sake. Also ganz klar, du lässt nicht einfach solche Talente gehen auf diesem Level, auf dieser Stufe, wenn du nicht versuchen möchtest, deinen Profit noch einmal in die Höhe zu treiben, bevor du eben ein Unternehmen verkaufst, weil das klingt eben ganz stark danach. Innerhalb des Unternehmens, also innerhalb der Company gab es schon Umstrukturierungen, da wurden teilweise Abteilungen zusammengelegt, wurde Personal eingespart, jetzt hier auch, also es wirkt eben so merkwürdig, dass man wirklich teilweise sagt, so, wir opfern jetzt eine Storyline, wir ändern einfach, wir kappen einfach die Storyline. Das wird ja nicht erklärt werden. Man wird ja nicht sagen, übrigens, der Alistair Black ist jetzt entlassen worden, sondern dann war das halt einfach so ein Fleck in der Geschichte, der da geschehen ist. Und die Geschichte um Big E, da hast du ja gerade angesprochen, weil zuletzt waren sie nicht zugegen bei SmackDown. Das wurde ja dann begründet, man möchte das verkaufen. Man weiß es nicht genau. Also für mich klingt das alles danach, als würde man hier auch den Verkauf vorbereiten, Shaggy.
Ja, also irgendwas möchte man auf jeden Fall verkaufen, das ist richtig. Ob es jetzt dann die Geschichte damals war, die man eine Woche länger ziehen wollte, oder ob es jetzt wirklich der groß vorbereitete Kauf ist. Also es deutet sehr, sehr vieles drauf hin. Und klar ist die WWE, man hat es gesehen, in den letzten Jahren eine sehr lukrative Firma geworden. Es gibt sehr, sehr viel, gerade in dem Entertainment-Bereich gibt es ja sehr, sehr viele Veränderungen. Sei es jetzt MGM, die ja auch vor kurzem von Amazon gekauft wurden, oder das, was Disney in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt ja auch alles gemacht hat. Also die Konzerne versuchen auch irgendwie zu wachsen, und die WWE ist ein Produkt, die ist ein Entertainment-Produkt, was auch einen großen, wirklich auch wirtschaftlichen Wert hat, und man kann damit ja auch, man hat es gesehen, dieser Fernsehdeal, der war ja, ist ja unglaublich für die WWE. Das zeigt aber, dass da noch mehr Geld dahinter ist. Also die WWE hat ja auch diesen Deal mit Peacock jetzt zum Beispiel gehabt, der ist ja auch sehr, sehr viel, da geht es ja auch wirklich um sehr, sehr viel Geld, das die WWE so einfach nicht einnehmen könnte. Wenn die WWE einen Marktwert von mehreren Milliarden Dollar hat, dann wären sie ja nicht doof, sich das zumindest nicht darüber nachzudenken. Und Geld ist total wichtig. Und Vince McMahon ist jetzt auch in einem Alter, wo er vielleicht lieber ans Geld denkt als an die Firma.
Ja, also es kann natürlich sein, dass er einfach sagt, so, bevor ich verkaufe meine Kreation, mein Lebenswerk, verkaufe ich und sichere damit vielleicht auch meiner Familie wirklich die nächsten Generationen. Also wir reden ja hier von Summen, die unglaublich sind. Und Forbes berichtete dazu noch Anfang des Jahres, dass ja Vince McMahon immer noch der Mehrheiten, Besitzer quasi ist. Also Vince McMahon hat noch immer 34% der Aktien und 80% der Bestimmungsgewalt. Also er hat da einen großen Einfluss drauf, und du hast es richtig angesprochen. Also der Deal mit Peacock, was ja zu NBC Universal gehört, auch da muss man sich halt fragen, ist das erst der Anfang? Weil natürlich das WWE Network ist was Schönes irgendwo, und es wird auch natürlich da die entsprechende Quoten ziehen und entsprechende Reaktionen nach sich ziehen. Aber andererseits, wenn du schon so viel investierst, die haben einen 5-Jahres-Vertrag mit einem Gesamtwert von weit über 1 Milliarde US-Dollar. Das muss man sich ja mal wegstecken irgendwo. Viel, viel mehr, als man mit dem WWE Network jemals eingehen und einnehmen würde. So, und da kann man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt eh schon 1 Milliarde dafür auf den Kopf kloppe und ich habe das Geld wirklich auf der hohen Kante, mehr oder weniger, will ich da nicht eigentlich alles haben? Und dann will ich da nicht vielleicht auch alle Einnahmen mitnehmen, inklusive Merchandise, Filme und so weiter und so fort. Und bei WWE, wenn wir darüber schauen, auf der einen Seite werden eben da die Profite maximiert, auf der anderen Seite produziert WWE auch gerade unglaublich viel Content, was Dokumentationen angeht, was Indie-Inhalte angeht, was Shows angeht und so weiter und so fort. Also Shaggy, das riecht für mich alles irgendwo danach, dass das, was wir jetzt hier gerade sehen, erst der Anfang für was viel Größeres ist.
Ja, ganz genau. Wir haben jetzt, und wir kommen gleich nochmal auf die Namen wirklich zu sprechen, das sollten wir tun.
Genau.
Die Wrestler-Seite gesehen, die Wrestler, die entlassen worden sind. Aber es sind ja auch gerade im Backstage-Bereich, in den Büros, in die ganzen Mitarbeiter, die man so von den Kameras nicht sieht oder kennt, da war ja die Anzahl der Entlassungen so hoch wie noch nie. Da spricht man ja von mittlerweile fast 80 Leuten, die auch entlassen worden sind. Aus allen möglichen Bereichen, Social Media, Filmproduktion, Dokumentation, auch Giancarlo Di Matteo, den ich zum Beispiel auch über die WXW so ein bisschen herkenne, der ja auch vor kurzem noch diese coole Doku aufgenommen hat mit dem Vladimir zum Beispiel, die noch nicht ausgestrahlt worden ist. Auch der ist unter den Entlassungen, der erst vor ein paar Jahren auch gesigned worden ist. Also viele Namen, die man extra für den Filmbereich auch geholt hat, die sind auch alle weg. Also man hat von Umstrukturierung gesprochen, aber von so einer großen letzten Endes Umstrukturierung. Man hat ja, wenn man die letzten Monate zusammenzählt, über 100 Leute entlassen. Also das ist schon verrückt.
Es ist schon krass, und eine Sache, die übrigens diesen Verkauf noch im Weg stehen könnte, auch da zitiere ich Forbes, ist natürlich der Deal, den WWE aktuell mit Fox hat. Der geht ja noch einige Zeit und aus dem kommt man nicht so schnell raus. Für NBC wäre es natürlich super interessant, Shows wie Raw und SmackDown dann auch wirklich über die eigenen Kanäle zu betreiben. Wenn das natürlich jetzt so nicht funktioniert, wegen bestehender Verträge, kann das natürlich noch ein bisschen dauern. Trotzdem kann das natürlich schon der Anfang quasi sein, das, was wir hier sehen. Also ich finde die Entwicklung sehr spannend, auch ein bisschen beunruhigend, und ich kann auch sehr gut verstehen, dass da viele Fans auch sehr emotional drauf reagieren, weil ich habe es gestern auch schon bei uns in der Gruppe geschrieben, auch im Discord geschrieben. Es fühlt sich halt eben schon so ein bisschen an, als würde man hier so ein bisschen die eigene Legacy, so ein bisschen das eigene Erbe verkaufen, oder?
Ja, das schon, aber das muss ja nicht unbedingt vom Nachteil sein. Also sagen wir mal so, Marvel ist deutlich gewachsen seit dem Verkauf an Disney zum Beispiel. Auch Star Wars und all diese ganzen Kreationen, ob sie jetzt ins Positive gewachsen sind, ist eine andere Frage, aber gewachsen sind die ja auf jeden Fall alle, und das hat den Firmen auch letzten Endes gut getan und den gerade da auch Verantwortlichen. Man sieht es bei der UFC. Die UFC wurde ja auch vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, auch vor vielen Jahren damals ja auch verkauft und funktioniert ja auch immer noch so, auch mit den gleichen Verantwortlichen in Positionen wie damals, nur dass ihnen die UFC nicht mehr gehört. Also da ist ja auch einiges passiert und ich glaube, das könnte bei der WWE auch genauso sein. Aber lass uns doch jetzt endgültig mal auf die Wrestler-Namen nochmal zurückkommen.
Moment, eine Sache möchte ich nur ganz kurz anmerken, weil auch da wurde so ein bisschen gemunkelt und spekuliert. Selbst wenn WWE verkauft werden würde das nicht bedeuten, dass WWE danach weg wäre oder sonst irgendwas, dass man hier den Markt überlassen würde. Ganz im Gegenteil. Ich würde das als eine Art Neustart unter neuer Führung einfach betrachten. Mhm. Also, wie gesagt, da muss man schauen, was da passiert, aber ich glaube nicht, dass der Laden einfach zugemacht wird.
Aber muss auch nicht tatsächlich unter neuer Führung sein. Das muss ich auch mal
bedenken. Klar,
die obere Führungsetage, da kommt einfach nochmal eine Etage drauf, aber die Verantwortlichen, die es jetzt gibt, heißt ja nicht, dass die dann auch verschwinden oder nicht mehr da sind. Ein Vince McMahon, der wird sicherlich auch immer noch als das Gesicht auch immer noch da sein, auch in verantwortender Position, und wie man das mit dann in Nick Khan, in Triple H, wie man die Joe Laurinaitis, Stephanie McMahon, wie man die alle auch dann noch weiter einsetzt, die werden ja auch nicht einfach dann gehen, sondern ich glaube, dass man dir auch da die Erfahrung noch weiterhin nutzen würde. Ja. Also das schon.
Davon
gehe ich auch aus. Ja, Dana White ist immer noch das Gesicht der UFC, obwohl er die UFC verkauft hat. Und auch immer noch der maßgeblich mitverantwortlich ist. Also das bedeutet nicht, dass da die Führungsetage ausgetauscht wird, sondern wir sehen es, im Moment werden andere Etagen ausgetauscht oder geschlossen.
Ja, aber man braucht ja auch Leute, die Wrestling verstehen, um eine Wrestling-Promotion zu betreiben. Du kannst nicht einfach sagen, so, übrigens jetzt hier, BWL-Student XY, gerade frisch von der Uni, du wirst jetzt der Chefbooker oder sonst irgendwas. Das geht natürlich dann nicht, sondern du brauchst ja auch Fachkräfte dafür. Und das ist bei einem Wrestling-Unternehmen nicht anders als bei jedem anderen Unterhaltungsunternehmen oder jeder anderen Unterhaltungsform auch. Also spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich habe schon auf Twitter geschrieben, also ich vermute, dass wir da 2022 und in den kommenden Jahren noch sehr viel Neues sehen. Shaggy hält gerade die wunderbare Headlock-Tasse ins Bild. Könnt ihr übrigens bei SL Wrestling bestellen unter anderem. Aber dann lass uns auch hier wirklich mal zu den Namen kommen. Ich habe es gestern schon bei Twitter geschrieben. Ich vermute, dass da Namen wie NBC, Disney oder Amazon ganz groß in der Reihe stehen werden, wenn WWE tatsächlich zum Verkauf stünde. Warten wir ab. Ist eine Mutmaßung, eine Prognose von mir, aber das riecht alles sehr, sehr stark danach, und aktuell ist ja auch eine gute Zeit, um solche Sachen durchzuziehen.
Ja, wie wäre es denn, schade, dass ich das sage, aber was wäre das für ein großes Match irgendwie auf der einen Seite Roman Reigns gegen Luke Skywalker, gegen Captain America und gegen Donald Duck? Das wär's doch, oder?
Absolut, sage ich einfach mal. Aber lass hier mal ganz kurz die Namen so ein bisschen durchgehen und vielleicht auch mal so die Prognosen stellen, wie das jetzt mit denen eben weitergeht, weil ich glaube, das ist auch für viele interessant, dass die Namen jetzt erstmal bei WWE aus dem Programm gestrichen sind. Das sollte hier an der Stelle klar sein. Ich fange auch wieder hier bei Santana Garrett an, Shaggy. Hat ja keine große Rolle irgendwo gespielt, muss man auch mal so sagen. Die wird sich jetzt wahrscheinlich wieder im Indie-Circuit herumtreiben. Auch die hat sich übrigens bedankt für die Zeit bei WWE bis jetzt.
Ja, ich glaube, dass sie auch sehr, sehr viel mitgenommen hat in der Zeit letzten Endes. Klar, wenn du bei der WWE dann unter Vertrag bist, dann kriegst du auch, wenn du jetzt nicht so oft eingesetzt wirst, und das ist sie auch letzten Endes nicht, hat ein paar Backstage-Rollen auch gehabt, hat da auch ein bisschen ihre Erfahrung auch an die Damen weitergegeben. Aber so im Ring hat sie da auch jetzt wirklich keine große Rolle gespielt. Die werden wir auf jeden Fall, was das In-Ring-Geschehen angeht, definitiv nicht vermissen, obwohl ich sie sehr mag.
Ja, aber da ist, glaube ich, auch einfach noch Potenzial da. Das ist bis jetzt nicht ausgeschöpft worden. Und auch da, wo sie hingeht, es gibt inzwischen ja, ist ja pandemiebedingt wieder etwas besser geworden, gerade in den USA, dass da die Zuschauer langsam wieder in die Hallen dürfen, dass da auch entsprechend viele Promotions hier veranstalten. Die wird ihren Spot irgendwo bekommen. Kommen wir zu Lana, Shaggy. Da hat sich Rusev recht echauffiert natürlich, oder beziehungsweise Miro natürlich, amtierender TNT-Champion bei All Elite Wrestling und Ehemann von Lana. Wie siehst du da die nicht nur die Entwicklung, sondern den weiteren Weg von Lana? Die war ja eigentlich so in der Tag-Team-Division der Damen ganz gut zugegen noch. Und natürlich als Social-Media-Persönlichkeit, Total Divas und so weiter und so fort, war sie ja durchaus noch prominent dabei.
Ja, auch da im Ring werden wir sie nicht vermissen. Klar, die Damen-Tag-Team-Division hast du angesprochen, wenn sie da auf Leute wie Tamina oder Nia Jax trifft. Das macht die und Lana, das macht die Damen-Tag-Team-Division nicht besser. Und im Ring werden wir auch sie nicht vermissen. Klar war sie ein interessanter Personality-Charakter. Social Media, aber auch so on Camera. Da hat man sie schon ganz gerne gesehen, nicht nur, weil sie natürlich optisch auch sehr hübsch ist, sondern einfach, weil sie auch eine Ausstrahlung hatte. Und ich finde, das hat funktioniert. Im Ring war sie nie gut und wird sie auch nie gut sein. Und ich glaube schon, dass man sie, und da ist ja AEW auch ein Familienunternehmen, irgendwann auch an der Seite von Miro sehen wird. Das glaube ich schon.
Möglich. Das kann ich mir auch da durchaus vorstellen. Ich glaube aber auch, dass sie eigentlich, ich glaube, die mussten nicht unbedingt in Wrestling-Ring steigen oder irgendwie in diesem Bereich Geld verdienen. Die ist inzwischen so bekannt, Lana kann auch einfach 3-4 Social-Media-Posts machen und verdient damit mehr Geld als mit einem Monat Wrestling, würde ich mal vermuten. So, wen haben wir noch? Wir haben noch Ruby Riott, Shaggy. Die Riott Squad, endgültig Geschichte. Was sagst du dazu? Weil bei Ruby Riott haben wir auch immer gesagt, das ist eigentlich eine gute Wrestlerin, aber man hat nie genau gewusst, was man mit ihr anfangen sollte, oder?
Ja, eben. Ich finde, das ist eine gute Wrestlerin. Die hat aber auch eine tolle Ausstrahlung. Und am Mike war die auch nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall eine der eher besseren Damen, die WWE im Ring hatte. Das auf jeden Fall. Klar ist auch Liv Morgan ihrer Seite gewachsen. Über die können wir auch gleich auch nochmal kurz sprechen. Aber Ruby Riott ist schon, finde ich, was das In-Ring-Geschehen angeht, ein großer Verlust. Insgesamt, was die Geschichten angeht, da wurde sie ja wirklich nicht mehr gut eingesetzt nach ihrer Verletzungsrückkehr. Da kam ja gar nichts mehr, außer mal ein, zwei Pay-Per-View-Matches. Mehr war da nicht mehr drin und das ist sehr, sehr schade. Wird sicherlich jetzt nicht auffallen, dass sie nicht mehr da ist, weil sie einfach keine Geschichten mehr hatte, aber im Ring ist sie ein Verlust.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bei Promotions, wie zum Beispiel bei Impact, könnte ich es mir gut vorstellen. Ich könnte sie mir auch als Ergänzung bei AEW ganz gut vorstellen. Also die ist jemand, die hat jetzt inzwischen auch ein bisschen Namen, die hat einen Look, die sieht anders aus als die meisten anderen Damen. Das meine ich hier vollkommen positiv. Und ist gut im Ring. Entsprechend ist die, glaube ich, auch eine gute Ergänzung für jede Damendivision. Das ist ja auch jetzt nochmal so ein Punkt, Shaggy. Also man hat ja jetzt ja hier schon wieder 3 Damen entlassen. Also langsam wird's auch ein bisschen dünn, oder? Auch wenn natürlich jetzt Lana und Santana Garrett jetzt nicht unbedingt die High-Profile-Wrestlerinnen gewesen sind. Aber trotzdem, man nimmt da immer mehr weg. Und wir beklagen uns immer mehr darüber, dass eigentlich Damen akut fehlen.
Ja, also langsam wird's ein bisschen dünn, hast du gerade gesagt. Ich würde mal sagen, dass die Aussagen kommen ein paar Jahre zu spät. Das ist schon mehr als dünn, was da letzten Endes noch da ist. Also ich weiß nicht, ob man das noch als Damendivision bezeichnen kann, wenn man da irgendwie 5 verschiedene Damen im Roster hat, also im Pro-Roster letzten Endes so 5, 6. Das ist schon echt nicht viel, gerade wenn man auch dann denkt, wie viel Titel man da auch da irgendwie hat. Also das passt schon irgendwie hinten und vorne nicht mehr zusammen. Aber man hat ja auch, was die Damen angeht, bei NXT, aber auch im Performance Center, wirklich 20, 30 Damen auch noch, die man wahrscheinlich jetzt, wenn man, je nachdem, wie es weitergeht, auch nach oben werfen wird, da bin ich mir sicher.
Mal sehen. Wir werden auf jeden Fall da noch einmal wahrscheinlich einen großen Shake-up erleben, dass hier wirklich alles nochmal durchgewirbelt wird. Kommen wir zu den 3 Männern, die hier entlassen worden sind. Wir haben ja schon Aleister Black und Braun Strowman angesprochen. Da werden wir gleich größtenteils drüber reden, wo die dann hingehen können. Buddy Murphy haben wir hier so ein bisschen übergangen. Auch jemand, wo wir immer gesagt haben, das ist ein unglaublich talentierter Typ. Der hat sich wahnsinnig entwickelt, sowohl im Ring als auch was die Körperlichkeit angeht und was den Körperbau angeht. Aber auch da wenig zu sehen, erstmal als Disciple von Seth Rollins, dann diese mini kurze Love-Story, die wir gehabt haben und dann war er weg, dann war er kurz nochmal da und ja, jetzt träumen alle von einem Match Buddy Murphy gegen Kenny Omega, Shaggy.
Ja, aber das ist, also da liegen doch schon nochmal Welten nochmal zwischen den beiden Charakteren. Klar ist Buddy Murphy ein toller Wrestler, der kann auch einiges zeigen. Der könnte auch bei AEW unterkommen, warum auch nicht? Der ist noch in der Entwicklungsstufe ganz unten. Diese Mini-Love-Story, die du angesprochen hast, so mini war die gar nicht. Die war ewig lang und auch zu lang. Die Stimmt. hat ihm auch jetzt nicht so sonderlich gut getan. Aber insgesamt ist er ein toller Wrestler, der auch bei Impact, aber auch bei Ring of Honor sicherlich auch dafür Furore sorgen könnte. Ich glaube, das ist auch jemand, den du nach New Japan oder auch generell ja. nach Japan mal schicken kannst. Auch da kann er eine ganze Menge lernen. Weil im Ring ist das wirklich ein richtig guter. Und auch der hat ja auch das die Ausstrahlung. Der kann an seinem Charisma noch arbeiten. Es gibt genug Wrestler. Sein Wesley Blake als Beispiel, das war ja lange sein Tag-Team-Partner auch in NXT-Zeiten, der ja auch nicht mehr unter Vertrag ist. Die waren ein tolles Team, aber da muss ich sagen, dass Buddy Murphy immer der Shawn Michaels des Teams war. Vielleicht nicht der große Star wie Shawn Michaels, aber aus dem kann man echt was machen. Also auch für mich eine Überraschung, dass man den hat gehen lassen.
Ja, und gerade auch so, also da sind diverse Matches, weil wir haben gesehen, was für ein Athlet ein Buddy Murphy ist. Also er hat ja selbst in den Matches, die er bei WWE bestritten hat, waren ja immer wieder tolle Geschichten dabei und tolle Matches dabei, wo wir auch drüber gesprochen haben. Mein Gott, mach doch mehr aus dem. Ist nicht passiert, aber ich glaube, dass der jetzt gerade auf dem freien Markt, wo jetzt gerade das Wrestling langsam wieder so ein bisschen erblüht und wo gerade wieder ein bisschen mehr produziert wird, ich glaube, dass der da sehr viele Möglichkeiten haben wird, auf sich aufmerksam zu machen. Weil der ist ein toller Wrestler, der muss gar nicht so viel reden, aber der ist ein toller Wrestler und der wird in der Wrestling-Bubble noch seinen Spot finden, da bin ich mir ganz sicher. Und damit sind wir dann auch bei Aleister Black und Braun Strowman angekommen, Shaggy. Also die Umstände haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen erklärt, was bei den beiden abgegangen ist die letzten Wochen und Monate, dass das gerade im Fall von Braun Strowman eine riesengroße Überraschung ist, aber auch in dem Zusammenhang eine große Überraschung bei Aleister Black natürlich. Wo siehst du jetzt die beiden? Also ich habe da verschiedene Meinungen gelesen. Natürlich sagen einige, ja, Braun Strowman, den möchte ich nicht bei AEW sehen, weil der passt nicht dahin. Aleister Black, den würde ich sofort mit Kusshand nehmen bei AEW. Andererseits muss man aber auch sagen, AEW kann auch nicht jeden aufnehmen.
Die können nicht jeden aufnehmen. Klar, haben die schon ein großes Roster. Es kommt die zweite Show. Die wachsen ja auch letzten Endes. Da gibt es sicherlich noch Potenzial. Und Name wie Braun Strowman, also der wird nicht mit dem Namen antreten dürfen oder können. Auch Aleister Black wird dann wahrscheinlich unter seinem alten Namen Tommy End, hast du es schon gesagt, hat zumindest Social Media dahingehend schon geändert. Ich kann mir schon vorstellen, dass man beide zumindest mal über beide nachdenkt bei AEW. Das wäre ja auch fatal, es nicht zu tun. Braun Strowman ist ein Big Man, den du sofort auch ganz oben einsetzen kannst. Ob es jetzt zu AEW passt, ist eine andere Frage. Die haben ja aber auch ein paar Big Men. Ich sehe da einige Traummatches bevorstehen. Also ich glaube, da ist mehr möglich bei AEW, als man letzten Endes denkt. Aber das ist auch jemand, der bei Impact ist vielleicht tatsächlich eine Nummer zu klein für ihn möglicherweise. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen nach seinem Standing. Vielleicht auch jemand, wenn er es mit dem Wrestling wirklich ernst meint, auch mal vielleicht mal nach Europa, mal nach Japan geht und da auch mal so ein bisschen noch weiter lernt. Ein Aleister Black, der, ich glaube, ich fände es geil, den wirklich auch jetzt mal in Japan eine Zeit irgendwie zu sehen. AEW, auch da würde der super gut reinpassen und da stehen auch einige Traummatches. Du hast Buddy Murphy gegen Kenny Omega angesprochen. Also für mich wäre Tommy End gegen Kenny Omega noch ein Tick größer, muss ich sagen.
Würde ich auch nehmen, sag ich mal. Aber ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie du. Ich sehe auch einen Braun Strowman nicht so negativ, wie das manch andere tun. Ich finde, der hat sich auch extrem entwickelt. Und hat da sehr, sehr hart an sich gearbeitet. Und der ist trotzdem immer noch eine Attraktion. Und der ist jemand, der mit den ganz großen Namen im Ring gestanden hat. Klar, man hat nie den absoluten Superstar aus ihm gemacht, den man hätte machen können. Da gab es ein paar Momente, wo er mega heiß gewesen ist und man hat nie den Trigger gezogen. Haben wir oft genug bemängelt. Trotzdem ist der als Monstercharakter bei AEW, von mir ist auch in Japan, schicken zu New Japan oder so, wird der total gut funktionieren und wird da, glaube ich, seine Reaktion ziehen. Und Tommy End, Aleister Black, ich meine, ich würde den gern wieder auch bei der WXW sehen, aber da muss ich mich inzwischen auch fragen, ob der nicht inzwischen auch zu groß dafür ist oder dann da eher so aus Herzblut nochmal wrestlen würde. Das ist ganz witzig, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Einer unserer ganz, ganz frühen Podcasts war über die Abschiedsshow von Tommy End bei der WXW damals. Und so schließt sich dann irgendwo der Kreis. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, dass Tommy End hier bei WWE entlassen worden ist. Aber dem stehen auch alle Türen offen. Das sind zwei Namen, die nimmt jede Promotion mit Kusshand, weil die das entsprechende Resümee mitbringen, weil die das Standing haben und weil die Followerschaft irgendwo haben. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Die Frage ist nur, wann werden wir sie sehen? Interessant, das hat Tommy End bzw. Aleister Black auch im Stream gesagt. Er hat diese 90 Tage No-Compete-Klausel zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, wie es bei den anderen ist, da hat sich noch niemand zu geäußert, aber bei ihm wäre es so, das wurde auch von Fans im Stream ausgerechnet, dass er wohl Ende August wäre er wieder frei, ich meine am 30. August ist es gewesen und dann ja, ist ja am 15., am 5. September ist ja der nächste AEW Pay-Per-View, Shaggy.
Na, mal schauen. Wir wissen es nicht, wie es da weitergeht. Aber klar, das die Fans fangen jetzt auch an zu rechnen, wer wann wie wo eingesetzt werden kann. Ist auch selbstverständlich, weil man hat ja jetzt wieder auch neue Möglichkeiten. Und das ist schon ganz gespannt. Also ich muss noch mal zu Braun Strowman was sagen. Das ist ja nicht nur ein Wrestler, ein großer Name und ein Big Man, der sich wirklich gut entwickelt hat. Das ist jemand, der LKWs umschmeißen kann. Das kann nicht jeder.
Und Krankenwagen und all sowas.
Krankenwagen. Und ich glaube, wenn er sauer ist, dann geht er zum Titan Tower nach Stamford und schmeißt den auch einfach um. Also da muss man keine Angst um ihn haben. Der ist ja wirklich beeindruckend. Nein, aber also ich glaube auch, gerade die beiden müssen sich keine Sorgen um die Zukunft machen. Die werden irgendwo unterkommen und auch lukrative Verträge sicherlich, vielleicht nicht so lukrativ wie bei der WWE, aber trotz allem Verträge abschließen können, mit denen sie auch ganz, ganz gut Geld verdienen können. Es gibt ja jetzt auch noch ein paar Namen, haben wir ja schon mal angedeutet, die gerüchtet werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die noch nicht bestätigt.
Genau, da muss man sagen, das ist von nicht offizieller Quelle, sind auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag noch andere Namen aufgetaucht, die auch noch released werden könnten, die entlassen werden könnten. Aber ich betone hier nochmal, es sind nur Gerüchte, große Gerüchte, weil die sind von keiner seriösen Quelle irgendwo bestätigt worden. Und bevor da jetzt irgendwas kommt, da vielen Namen wie Liv Morgan, vor allem Keith Lee ist natürlich ein Name gewesen, Humberto Carrillo und Angel Garza, das waren die Namen. Aber ich sag's nochmal, es ist noch von keiner seriösen Quelle bestätigt worden, dass das wirklich wahr ist. Es ist nicht von WWE bestätigt worden, von keinem seriösen Wrestling-Journalisten mit entsprechenden Quellen. Bei WWE ist es bestätigt worden, sondern es ist einfach so im Netz aufgetaucht. Und entsprechend, glaube ich, halten wir da erstmal die Füße still, oder?
Ja, also sagen wir nichts drüber, warten wir ab, was jetzt die nächsten Stunden passiert. Aber erwähnen musste man das trotzdem, weil auch das sind Namen, die zum einen aktuell auch sehr viel eingesetzt wurden und aber auch Namen, wo man sich gefragt hat, wie jetzt in dem Fall Keith Lee, warum wird der nicht eingesetzt? Also das passt auch vom Namen her, passt das auch zu den bisher bestätigten irgendwie vom Standing. Also es ist schon, gerade Keith Lee ist ja auch eigentlich jemand, wo wir gerechnet haben, der wird irgendwann wieder Main Event eingesetzt. Also so da die Parallelen zu Braun Strowman sind da. Und aber auch Umberto und auch ein Angel Garza, den ich auch wirklich immer noch sehr mag, wobei der Charakter auch abgeschwächt wurde, waren ja auch Leute, die jetzt gerade aktuelle Geschichten waren. Also schon interessant.
Ja, wir werden sehen, wie das noch weitergeht und ob es da noch weitere Einsparungsmaßnahmen geben wird. So wurde es ja alles begründet. Das Feedback der Kollegen übrigens fand ich sehr schön. Wenn man so durch die Twitter-Landschaft schaut. Also René Paquette hat ja sowas geschrieben wie, was für ein furchtbares Missmanagement wirklich talentierter Leute. Dann Cash Wheeler hat gesagt, nach dem Motto, behaltet die Köpfe oben, macht euch keine Sorgen, euch wird's allen gut gehen. Und natürlich dann Leute wie Casey Lee beispielsweise haben dann gesagt, hier, ich bin heartbroken, genauso wie das Jessica McKay gesagt hat, hier ehemals Peyton Royce und na, Shaggy, Peyton Royce und?
Iconics? Billy Kay.
Genau.
Billy Kay.
Vergesst immer den Namen Billy Kay. Ja. Ich vergesse immer den Namen. Aber da, auch da, auf jeden Fall, die Kollegen haben da natürlich auch sehr negativ drauf reagiert. Und man muss auch sagen, solche Entlassungen sind ja auch nicht gerade positiv für die Stimmung im Lockerroom. Das ist immer ein Schlag, wenn plötzlich Leute entlassen werden, aus heiterem Himmel, wie es hier gewesen ist. Und was dann da die schlussendlichen Konsequenzen draus sind, was der Plan ist, das werden wir, glaube ich, erst in den nächsten Monaten und Jahren rausfinden, weil ich glaube, ich betone es nochmal, ich glaube, da steckt ein größerer Plan dahinter, als wir wollen nur Kosten einsparen.
So. Ja, so ist es auch. Und das ist auch das Fazit quasi der doch etwas länger geratenen kurzen Video Sequenz oder der Aufnahme, je nachdem, wo ihr das oder wie ihr das auch letzten Endes hört. Und ganz am Ende darf ich auch nochmal von Umstrukturierung bei Headlock erzählen. Lieber Olaf, vielen Dank für deine langjährige Treue hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Aber Kai und ich haben uns entschieden, das Team ein bisschen zu verjüngen und zu verkleinern. Vielen Dank. Lieber Olaf, wir hören und sehen uns bestimmt irgendwann. Seid gespannt, wo Olaf unterkommen wird.
Ja, seid gespannt, wo Headlock unterkommen wird. Demnächst bei Disney Plus, übrigens im Abo für 12,99 € oder so. Man wird sehen. Nein, es ist ein bisschen länger geraten, aber ich hoffe, euch haben da unsere Ausführungen trotzdem unterhalten und vor allem informiert. Wenn ihr da uns unterstützen möchtet, dass wir auch weiterhin dann auch wieder so schnell auf solche Sachen reagieren können, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns natürlich da. Auch da haben wir jetzt jede Menge Zusatzcontent. Wie gesagt, der Podcast hier war gar nicht eingeplant. Den haben wir jetzt eingeschoben. Da haben wir jetzt unter anderem Head-to-Head zum Beispiel noch. Wir haben On a Pole am kommenden Wochenende und noch ganz, ganz vieles mehr. Und am Wochenende geht's dann hier bei YouTube, bei Spotify, bei iTunes und auf allen anderen Kanälen weiter mit dem Wochenend-Podcast. Und da sprechen der Shaggy und ich nämlich über die wichtigsten Fäden der Attitude Era. Also wir setzen diese Fäden-Serie ein bisschen fort und werden da ein bisschen in Nostalgie schwelgen, was, glaube ich, auch angesichts der aktuellen Entwicklung vielleicht genau das Richtige sein könnte. So, in dem Sinne, Shaggy, möchtest du noch was sagen?
Nee, den müssen wir nämlich jetzt auch direkt aufnehmen.
Genau, das war der Bruch der vierten Wand. Und in dem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr bei YouTube gewesen seid, lasst gerne irgendwie ein Abo oder einen Daumen da, wie man so schön sagt. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.